Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Wie er mir, so ich dir. Es ist 16.43 Uhr auf einem Feld am Stadtrand von Korinth. Die Sonne steht bereits tief und kündigt ihr Versinken am Horizont an. Gaius klopft sich nach getaner Arbeit die Erde von seinem Gewand und geht auf Crispus zu. »Wieso bist du heute erst mit der zweiten Schicht aufs Feld gekommen?«, ruft Gaius. Während Crispus sich noch von dem Dreck und Staub auf seinem Gewand befreit. »Sarai hat noch viele ihrer Tücher auf dem Markt verkaufen können«, antwortet er ihm. »Deshalb musste ich warten. Ich konnte dafür mit Gabriel eine Runde Psalm-Memory spielen.« »Haha, das klingt natürlich auch nach harter Arbeit. Und, hat dein Jüngster dich erneut geschlagen oder konnte die Nachhilfe von Chloe dein Spiel tatsächlich verbessern?« Gab Gaius zurück und lachte. »Mach dich nur lustig«, erwiderte Crispus. »Aber ich sage dir, Gabriel ist ein Genie. Er liest und lernt bereits die Ketuvim auswendig. Rabbi Zakkai hat ihn auch schon als Wunderknaben bezeichnet.« »Rabbi Zakkai hat den lieben Kephas aber auch als Schoßhund von Beelzebub bezeichnet«, gab Gaius schmunzelnd zurück. »Ah, lass uns nicht wieder davon reden«, wehrte Crispus ab. »Lass uns lieber zu Aaron gehen. Wir treffen uns doch heute bei ihm, oder?« »Ja«, antwortete Gaius mit einem Seufzer. »Mal schauen, ob sie uns diesmal etwas übrig gelassen haben.« Gaius und Crispus machten sich auf den Weg in die Stadt und trafen unterwegs Chloe. Gemeinsam betraten sie nach dem letzten Stück ihres Weges das Haus von Aaron, wuschen sich ihre Füße und ihr Gesicht und setzten sich an die noch freien Plätze. Die anderen schienen ihre Ankunft kaum bemerkt zu haben, da sie weder ihr Essen noch ihr Gelächter unterbrachen. Lediglich Sarai blickte erst aufmerksam auf die drei Spätankömmlinge und kam schließlich zu ihrer Seite des Tisches geschlendert. Sie begrüßte alle und legte sich dann neben Chloe. Ihr Seitenwechsel der Tafel war jedoch auch vom Rest der Versammlung bemerkt worden, sodass aus dem Gelächter Gemurmel geworden war und sowohl prüfende als auch verachtende Blicke auf die kleine Truppe geworfen wurden. »Was habt ihr eigentlich mitgebracht?«, fragte Chloe ihre beiden Freunde und schaute mitleidig auf Brot- und Fischreste, die vor Crispus und Gaius auf dem Tisch lagen. »Was wir noch da hatten«, erwiderte Gaius und blickte hungrig auf die andere Seite der Tafel. Die verschmierten Teller und kleinen Reste einer Vielzahl an Lebensmitteln ließen auf eine recht üppige Mahlzeit schließen, die hier vor wenigen Stunden aufgefahren wurde. Jonathan, ein wohlhabender Freund von Chloe, der erst seit kurzem zur Gemeinde gehörte, sammelte die Reste auf einem Teller zusammen und schob ihn den dreien entgegen. »Shalom, meine Brüder, soll ich euch Wein holen lassen? Unser ist wieder leer.« Auf diese Bemerkung hin nickten Gaius und Crispus lediglich, was Jonathan jedoch nicht zu stören schien, und er beauftragte einen Diener, neuen Wein zu holen. Er hatte die Spannung zwischen Aaron und den anderen Männern, mit denen er bereits vor Stunden angefangen hatte zu essen, und den beiden Freunden von Chloe, die gerade erst dazugestoßen waren, schon vor Wochen gespürt. Eigentlich schon seit seiner Taufe und seinen ersten Versammlungen, die er mitgemacht hatte. Doch damals hatte er es ignoriert und versucht, zu allen in gleicher Weise freundlich zu sein. Doch er merkte immer mehr, dass sich eine Kluft auftat zwischen diesen beiden Grüppchen. Er sah auch, dass Chloe sich trotz ihres Ansehens bei den beiden Tagelöhnern hielt. Unsicher, ob es seine Beziehung zu Aaron und den anderen Männern schaden würde, erhob er sich und wandte sich ganz Gaius und Crispus zu. Er spürte, wie eine starke Hand sich um sein Handgelenk legte und hörte Aarons Stimme sprechen. »Jonathan, du hast doch gar nicht erzählt, wie die Geschichte mit Elisabeths Hund ausgegangen ist.« Jonathan blickte in das angespannte Gesicht Aarons und schaute dann erneut zu Gaius und Crispus. Sein Magen verkrampfte sich und seine Gedanken fingen an, sich immer wilder im Kreis zu drehen. Das innere Chaos ließ ihn für einen Augenblick vergessen, wie viele Augen sich mittlerweile auf ihn gerichtet hatten. Er blickte starr vor sich hin und fühlte diese Zerrissenheit. Er wusste, dass in dieser Gemeinschaft etwas nicht stimmte. Er ahnte auch, dass die Spannung bereits zu lange anhielt und sich etwas ändern musste. Doch was? Oder wer? In diesem Moment betrat ein junger Mann das Haus, den Jonathan nicht kannte. Er wusch sich, setzte sich zu Gaius und Crispus und Chloe und Sarai, holte ein Pergament aus seiner Tasche und reichte es Aaron. Ein Brief von Paulus und Sosthenes. Er zwinkerte Chloe zu und bediente sich an den gesammelten Resten. Jonathan bemerkte, dass Aarons Hand ihn nicht mehr hielt und ohne weiter darüber nachzudenken, nahm er neben Gaius Platz, legte sich zu Aaron und wartete gespannt, blickte zu Aaron und wartete gespannt auf die Worte, die dieser jetzt zu lesen begann. Ich bete. Vater, wir danken dir für alles, was du uns schenkst, für deinen Geist, der in uns wirkt, für alles, was schon getan ist, und bitten dich, sprich zu uns. Nutze meinen Mund, meine Worte, um dein Wort und deine Wahrheit zu verkünden, dich zu verherrlichen, zu deiner Ehre. Amen. Im 11. Kapitel von Paulus Brief, an ersten Brief an die Korinther, den wir haben, geht es unter anderem, neben vielen spannenden Themen, auch ums Abendmahl. Und ich habe versucht, mit dieser Geschichte ein bisschen szenischer darzustellen, wie es vielleicht oder mehr oder weniger ausgesehen haben könnte. Und warum Paulus in diesem Brief an die Korinther schreibt, was er schreibt. Und er schreibt an die Männer und Frauen in der Gemeinde in Korinth eine sehr krasse Mahnung. Und die meisten von euch kennen sie auch und ich versuche sie nur zu paraphrasieren, weil sie sehr lang ist und ihr bestimmt auch die meisten Zeilen davon kennt und dann auf ein paar Verse hinzuweisen und euch in ein paar Gedanken mitzunehmen über das Abendmahl. Es ist diese Spannung zwischen mehreren Parteien in Korinth, die Paulus mitgeteilt bekommt von der Chloe, und diese Spannungen zwischen ihnen haben etwas ganz Banales, aber auch Tragisches für die Gemeinde mit sich. Und zwar leben diese Menschen, Männer und Frauen, in dieser Gemeinde nicht zwar immer noch miteinander, diese Spannungen haben noch nicht dazu geführt, dass sie auseinandergegangen sind, aber sie haben diese gesellschaftlichen Hierarchien, die sie kennen, übertragen in ihre Gemeinde. Und die kommen quasi zusammen und er sagt, es kann doch nicht sein, ihr, wenn die Leute, die länger arbeiten müssen, abends dazustoßen, wenn sie Feierabend haben, dann kommen sie in eine Gesellschaft rein, die alle schon besoffen sind, die fast das meiste schon aufgegessen haben und die kleinen Reste bleiben noch übrig für die, die dann dazukommen. So, wenn ihr glaubt, das ist Mahl des Herrn, das ist, wie ihr Gemeinschaft miteinander haben sollt, dann legt ihr fehl. Und dann habt ihr komplett missverstanden, worum es Jesus ging. Und dann versündigt ihr euch aneinander und auch an ihm. Am Leib. Und dann wird Gott mit euch auf eine bestimmte Art und Weise ins Gericht gehen und ihr werdet konfrontiert werden müssen damit, denn das ist nicht, wie es aussehen soll. Es gibt diese Parteien und es sind Prüfungen für euch, um zu sehen, wer beim Herrn ist. Wer lebt, wie er leben soll. Wer lebt, wie Jesus es erzählt und vorgelebt hat. Und dann kommen diese ganz bekannten Verse, denn ich habe es euch vom Herrn überliefert, die wir als Einsetzungsworte auch haben. Ich habe euch vom Herrn überliefert, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot und so weiter. Und er schildert diese Nacherzählung mit der Aufforderung, ein Gedächtnismahl, mögliche, also je nach Übersetzung, zu feiern, gedenkt dabei, verkündet dabei, in diese Situation hinein. Und das ist wichtig für uns, um den Text tatsächlich richtig zu verstehen und ein paar Missverständnisse auszuräumen, vor allem aber uns neu daran zu erinnern, welcher Gehalt, welcher Wert und welche Macht mit im Abendmahl liegt. Das Abendmahl hat viele verschiedene Namen. Manchmal nennen wir es Gedächtnismahl, manchmal Mahl des Herrn oder auch Gemeinschaftsmahl. Und das ist für diese Predigtreihe natürlich ein sehr passender Titel. Das Gemeinschaftsmahl, wir denken in diesen Wochen gerade über Gemeinschaft als große Versammlung, als Gemeinde nach. Was bedeutet Gemeinschaft? Welchen Wert hat Gemeinschaft? Und auch die Frage, wie hängt das Abendmahl damit zusammen? Inwieweit ist dieses Abendmahl auch wichtig für uns als Gemeinschaft? Welchen Einfluss hat es und sollte es auf unsere Gemeinschaft haben und andersherum. Wahrscheinlich ist es so, dass in Korinth die Christen, die sich getroffen haben, in einem geräumigen Haus eines der reicheren ihrer Gemeindemitglieder zusammengetroffen haben und dann haben sie gegessen. Wir finden in verschiedenen Stellen im Neuen Testament immer wieder Worte und vor allem auch ein Wort, das Daipnon so viel bedeutet wie eine am Abend eingenommene Hauptmahlzeit. Ja, also die wichtigste Mahlzeit am Tag, bei der neben Brot und Wein auch Zukost wie Fisch und Gemüse und manchmal auch Fleisch als richtige Mahlzeit zusammengegessen wurde. Sie stehen morgens auf, gehen arbeiten, kommen dann wieder und dann treffen sie sich regelmäßig als Gemeinde und dieses Abendessen haben sie dann zusammen eingenommen. Und wir könnten jetzt auch in der Predigt in die Richtung gehen und fragen, was bedeutet das eigentlich, dass das ein Hauptbestandteil ihrer Gottesdienste waren für uns heute, für unsere Gottesdienste, für Kleingruppen, für Treffen, die wir haben miteinander. Aber auf dieses Essen als Kernelement und dieses Gemeinschaft am Tisch als Kernelement hat nicht nur Philipp schon Anfang dieses Jahres gepredigt, sondern werden wir bestimmt auch noch an anderer Stelle. Und wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Heute möchte ich mich auf einen anderen Aspekt fokussieren. Denn in diesem Text geht es nicht grundsätzlich darum, dass man essen sollte, wenn man sich trifft, auch wenn Jesus das sehr stark vorgelebt hat, sondern Paulus wirft den Christen in Korinth vor, dass dieses Abendmahl nicht den Namen verdient, das Herrenmahl, das Mahl des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus, weil sie es nicht so feiern, wie Jesus es gefeiert hat und wie Jesus es feiern würde, weil Jesus selbst Gastgeber dieses Mahls ist. Wenn wir Abendmahl feiern, kommen wir an seinen Tisch. Und das ist ein wesentliches Element. Und dann kommen wir an seinen Tisch als seine Geschwister, als Kinder des Vaters im Himmel und als Gleiche. Weil wir geistlich betrachtet gleich sind vor ihm. Keiner von uns hat diese Gnade und dieses Geschenk mehr verdient als der andere. Keiner von uns braucht es mehr als ein anderer, sondern wir brauchen es alle gleich. Wir haben es alle gleich nicht verdient und dürfen es alle gleich annehmen. Und diese Gleichheit vor ihm, die muss auch im Mahl sich ausdrücken. Vor allem auch in dem Mahl, das Leute miteinander einnehmen, die sich vielleicht in erster Linie nicht unbedingt immer mögen und sich in erster Linie auch nicht zwingend getroffen haben. Deswegen kommen wir hier auch in dieser großen Gruppe zusammen. Mit Menschen, die sich privat wahrscheinlich eher weniger sehen würden, aus unterschiedlichsten Gründen. Weil uns eine Sache eint und das ist Jesus. Und sein Mahl müssen wir immer so feiern, dass es ihn repräsentiert und wie er das Mahl feiern würde und wie er gelebt und gelehrt hat. Und das tun sie nicht mehr und das wirft er ihnen vor. Besser gestellte Leute in der Kultur damals und heute ist es in anderen Perspektiven eigentlich noch sehr ähnlich, die waren es gewohnt, dass sie zum Beispiel in Gegenwart von Klienten deutlich besseres Essen vor sich hatten als ihre Klienten. Also die haben sehr fette Speisen gegessen und ihre Klienten eher geringere Qualität an Essen. Das war normal, das war jetzt nichts Verwerfliches. So, das heißt, ich sitze da und habe dann ein Gespräch mit meinem Klienten und ich habe vor mir, keine Ahnung, Spare Ribs und ein Steak und so den feinsten Salat. Und die vor mir, die haben einen Salzstangen. Und das wäre okay gewesen in dem Kontext, in der Gesellschaft. Oder es gibt Sklavenbedienstete, die im Haus arbeiten und die ihren Herren zugucken, wie sie essen. Die, und wir kennen das, weiß nicht, vielleicht habe ich zu viel Downton Abbey bei Laura mitgeguckt, aber die stehen dann halt daneben und gucken zu, wie die anderen essen und warten, bis sie wieder was tun dürfen. Und wenn es gut läuft, können sie irgendwann in den Keller und da essen. Der Punkt ist, das war gesellschaftlich normal. Es war nichts Verpöntes, das war, wie es lief. Das Problem hier dran ist, dass sich diese soziale, gesellschaftliche Hierarchie auch in der Gemeinde wiedergespiegelt hat, in dem, wie sie miteinander umgegangen sind. Und diese Symbolik ist eine Symbolik, aber sie ist mehr, weil sie ausgelebt wird. Natürlich ist es symbolisch, einen Sklaven stehen zu lassen, die Herren liegen und essen. Aber es ist nicht nur symbolisch, denn dadurch, dass ich es tue, lebe ich es aus. Ich bestärke und bekräftige diese Hierarchie. Das heißt, wenn Sie in Gemeinde das genauso leben, dann proklamieren Sie diese Hierarchie als gerechtfertigt. Denn wenn wir genauso leben, bestärken und bestätigen wir das. Und wir sagen, ja, das ist gut, dass es da Unterschiede gibt. Und der Arbeitnehmer ein anderes Auto fährt als der Arbeitgeber. Das ist richtig so. Und das wollen wir auch in Gemeinde haben. Und da sagt Paulus, Leute, wir leben im Reich Gottes. Zuallererst leben wir im Reich Gottes. Und dessen Hierarchie, seine Wertigkeit, Die ist die, die wir verkörpern und ausleben sollen. Wen hat er an den Tisch geladen? Mit wem hat Jesus gegessen und getrunken? Mit wem hat er Abendmahl gefeiert? Ja, mit seinen Ängsten. Ein Haufen Männer, die sich gegenseitig permanent die Köpfe eingeschlagen haben. Und ein Mann, der ihn verraten hat. Aber er hat sie eingeladen zu seinem Tisch, weil das sein Reich repräsentiert. Und diese Einladung steht für alle. Und es gibt keine Unterschiede zwischen denen, weil allen dieses Angebot an Vergebung, Versöhnung und Teilnahme am Reich Gottes offen liegt. Und Paulus deutet in diesem Abschnitt, lest es gerne mal nach, 11. Kapitel, 1. Korintherbrief, deutet diese Spannungen in der Gemeinde als Prüfung und sagt, Leute, das ist jetzt auch nicht super überraschend, so natürlich fände ich schön, weniger davon bei euch zu hören, aber es ist, wir leben in dieser Zeit. So, Jesus wird wiederkommen und wir leben in einer Zeit, in der wir immer wieder geprüft werden, auf Herz und Nieren. Welche Werte verkörpern wir? In welchem Reich leben wir? Was verkündigen wir? Was rufen wir immer wieder nicht nur in Erinnerung, sondern leben es aus und stellen uns in diese Erinnerung aktiv hinein? Und damit ist das Abendmahl ein geistliches Statement. Was glaube ich? Was verkündige ich? Wie ich das Abendmahl feiere und was das Abendmahl am Ende ist, ist genau das. Und deswegen lesen wir in 1. Korinther 11, 26 diese ganz bekannten Worte. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wieder und vollbracht ist. Indem ich mich mit Leuten an einen Tisch setze, die das nötig haben. Und ich verkündige seinen Tod und dass er allen dient und dass er für alle Menschen gestorben ist, indem ich auch alle Menschen die Möglichkeit gebe, mit an diesem Tisch zu sitzen und mit ihnen das Mahl gemeinsam einzunehmen. Diese Verkündigung durch das, was wir tun, ist, worum es hier geht. Es geht nicht darum, dass wir auch in der Predigt noch kurz darüber reden. Übrigens, wenn wir Abendmahl feiern, es geht um Jesus. Nicht, dass das falsch wäre, aber das ist lange nicht alles, worum es hier geht. Und das Ziel dessen ist, dass wir gestärkt werden in unserem Glauben, aber auch in unserer Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin befreit. Ich habe den zweiten, noch größeren Exodus hinter mir und darf mich da reinstellen in diese Befreiung von Jesus. Dass er mich nicht nur aus der Sklaverei von Ägypten befreit hat, sondern noch viel mehr von aller Sünde, von aller Schuld, von aller Last des Lebens befreit hat in dem Sinne, dass sie nicht ewig an mir hängen wird. Und dass er größer und stärker ist und dass egal was noch kommt, die Welt einmal neu gemacht wird und ich auf dieser neuen Welt mit ihm in perfekter Gemeinschaft lebe und erleben werde, dass Himmel und Erde eins sind und nicht mehr getrennt. Und es stärkt uns in Gemeinschaft. Für die Juden war das Passamal so ein identitätsstärkendes, rituelles Ding, das viel mehr war als, wir erinnern uns kurz daran, dass Mose damals so einen Stab in die Luft gehalten hat. Für die war das, das sind wir. Wir sind das Volk, das Gott gerufen hat, zu dem er gesagt hat, euch will ich. Ich will mit euch Geschichte schreiben. Euch will ich befreien und zum Zeichen setzen. Ich liebe euch und ich gebe euch alles, was ihr braucht. Und das sind wir. Und diese Identität, die soll gestärkt werden in uns. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns und proklamieren und stellen uns in diese Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Das hier sind meine Geschwister, meine Familie. Und die nerven mich manchmal richtig, aber ich liebe sie. Nicht wegen ihm, sondern weil er mich liebt. Und weil er ist, was uns verbindet. Und ein paar Verse später lesen wir dann in 1. Korinther 11, 29 und 33. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Wenn ihr also zum Essen zusammenkommt, Geschwister, dann wartet aufeinander. Und ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Und das erste halte ich kurz und wenn ihr das immer noch nicht ganz versteht, redet gerne mit mir, ich versuche euch das viel länger noch zu erklären. Ihr kennt diese Verse, die dann auch manchmal beim Abendmahl gelesen werden, wer unwürdig vom Brot und Wein oder vom Blut und Leib, wer unwürdig. Und dann hören wir meistens, wer unwürdig ist mit einem S und stellen uns die Frage, bin ich würdig, an diesem Abendmahl teilzunehmen? Oder gibt es vielleicht irgendeine klitzekleine Sünde in meinem Leben, die ich noch nicht bereinigt oder um Vergebung gebeten habe und hält die mich jetzt ab, dass ich das Abendmahl nehmen darf? So, und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Old News, aber das steht da nicht. Darum geht es hier nicht. Du bist nicht würdig, weil du irgendwas getan hast. Du bist würdig, weil er gestorben ist für dich. Er hat dir deine Würde geschenkt und sie teuer erkauft. Und du kannst immer zum Tisch des Herrn kommen. Diese Einladung steht da, zu 100%. Und die kann dir keiner nehmen. Du bist eingeladen an den Tisch des Herrn. Die Frage, die Paulus hier stellt, ist uns das bewusst, was dieser Tisch des Herrn bedeutet? Verkörpern wir dieses Reich Gottes in unserem Leben? Und sind wir bereit, wenn wir an den Tisch des Herrn gehen, auch entsprechend weiterzuleben und in dieser Gemeinschaft zu bleiben? Und ist uns bewusst, wenn da etwas ist in unserem Leben, dass Gott uns auch ansprechen wird darauf? Und Dinge in uns vorkommen, wo wir merken, oh, ich habe da eigentlich noch was, da muss ich eigentlich ran. Eine Baustelle, ein Konflikt. Und sind wir dann bereit zu sagen, okay, ich verkündige den Tod des Herrn, indem ich erstens dankend annehme, dass er mir alles vergibt und dann vergebe ich und dann bemühe ich mich um Versöhnung und dann lebe ich im Frieden, soweit es mir möglich ist, mit allen um mich rum und dann lebe ich Liebe aus in meiner Gemeinde und Gemeinschaft. Und wenn ich das mache, ist alles supi. Paulus sagt aber, wenn du zum Tisch des Herrn gehst und vergisst, dass es um den Leib, also die Gemeinde auch geht, und um das Miteinander und wie wir miteinander umgehen. Und ich einfach hingehe, mir das eben reinpfeife, sage danke Gott für das Geschenk und weiter geht's. Und vergesse, worum es am Ende geht. Dann wird Gott dich damit konfrontieren und du wirst dein eigenes kleines Gericht schon einen Moment vorher haben. Aber nicht, dass du verdammt wirst, sondern damit du wieder Leben leben kannst. Damit Vergebung und Versöhnung möglich ist, weil darum geht es ihm. Die Frage ist also, bist du offen, wenn du Abendmahl feierst, dafür, dass Gott dir begegnet? Und nimmst du die Herausforderung an, dieses Abendmahl zu meinen und zu leben, wie er lebt, wie er gelebt hat, wie er gelehrt hat und wie er sich wünscht, dass wir leben. Und dann sag ja. Und dafür muss nicht alles perfekt sein und es muss nicht schon alles funktionieren. Wir sind alle auf dem Weg. Das Abendmahl verkündet die Rettung, die Errettung, die wir angenommen haben. Und das Wort heißt Heilung auch. Und diese Heilung ist ein Prozess, durch den wir laufen. Und der wird erst wirklich vollkommen sein, wenn wir auf dieser neuen Erde stehen, wo Himmel und Erde eins sind. Aber bis dahin werden wir erleben, dass Gott uns immer wieder heilt. Und das ist ein weiteres Ziel vom Abendmahl. In uns, aber auch in der Gemeinschaft. Deswegen ist der Leib so wichtig. Wenn ich Abendmahl nehme und da sind Brüder und Schwestern, dann dürfen wir in dieser Gemeinschaft, in diesem Miteinander feiern, dass er unser Herr ist und er uns vereint bei allem, was uns trennen könnte. Heilende Wirkung haben kann auf uns als Gemeinschaft, wenn uns das bewusst ist und wir das so einnehmen. Und dazu lädt er uns ein. Heilung für uns und Heilung als Gemeinschaft und Gemeinde. Und etwas geheilter aus dem Abendmahl rauszugehen. Und in diesem Bund mit Jesus, der sagt, ich liebe dich, ich habe schon alles getan, folge mir nach. Mitzulaufen, die Einladung anzunehmen. Und sowohl die Stärkung des eigenen Glaubens und der eigenen Identität als Kind Gottes, als auch die Heilung, die ganz konkret weiter in dir vorangehen soll, weil der Geist in dir lebt, wenn du ihm folgst und er wirkt. Und dann können wir genau das leben, was wir leben sollen, das verkündigen, was das Abendmahl verkündigt. Wie er mir, so ich dir. Das ist die Haltung, die er sich wünscht, die er von Anfang an verkündigt. Lebt so, liebt so, wie ich euch geliebt habe. So, das ist eine Ansage, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass er alles schon getan hat und wir ihm vertrauen dürfen und glauben dürfen daran, dass er uns alles gibt. Und ich möchte euch ermutigen, euch neu zu reflektieren. Glaube ich eigentlich daran, dass was passiert bei dem Abendmahl? Wie gehe ich zum Abendmahl? Was erwarte ich vom Abendmahl? Nehme ich das ein, weil es hat dazugehört und meine Frömmigkeit ist ein bisschen befriedigter, wenn ich auch dann eben so eine Papiger Oblate im Mund habe und einen Schluck Traubensaft. Ist es das? Oder schmecke ich den neuen Bund? Ist mir bewusst, was das bedeutet? Sein Blut, der neue Bund, der sagt ja. Und sein Leib, der alles schon gegeben hat und sein Leib, der wir sind, die wir zusammenkommen im Abendmahl, im Gemeinschaftsmahl. Und deswegen, wir haben diese Teile im Abendmahl ja oft, wo wir dann, bevor wir das Abendmahl einnehmen, einen Moment der Stille machen und Raum geben, dafür Buße zu tun. Und meine Einladung an dich heute ist, was wäre, wenn du das schon erledigt hast, bevor du zum Gottesdienst kommst? Bevor du zum Hauskreis kommst, wo ihr Abendmahl feiert? Bevor du dich an den Mittagstisch setzt, wo ihr als Familie oder als Freunde gemeinsam esst und vielleicht mal ganz bewusst zur Abwechslung
auf Jesus anstoßt. Worte rezitiert, Gebete sprecht und miteinander das Abendmahl feiert und ernst nehmt und euch in diesen Bund stellt und sagt, jetzt, heute, in diesem Moment wollen wir das gemeinsam tun. Aber ihr dann nicht in dem Moment erst denkt, ah ja, stimmt, war da vielleicht noch was? Sondern eine Haltung einnehmt in eurem Alltag und in Vorbereitung auf dieses Mahl, das voller Freude steckt. Und dann am Sonntag schon dasteht und eigentlich nur wartet, weil ich war schon mit ihm unterwegs und ich bin vorbereitet und jetzt kommt das Abendmahl und ich darf mich freuen und ich darf feiern, dass da jemand ist, der alles getan hat, dass seine Liebe mehr ist, als ich jemals verdient hätte, aber dass es dringend notwendig war und dass sie mir aber alles gibt und dass da was passiert. Dass wenn ich das zu mir nehme, in der Gemeinschaft mit Geschwistern, im Bewusstsein, dass das ist, was er uns schenkt, da etwas passiert auf der geistlichen Ebene, in der geistlichen Dimension, dass ich euch nicht erklären kann, weil ich es nicht weiß und nicht verstehe. Und es ist ein bisschen schade, dass er das so gemacht hat. Aber es ist so, wie es ist. Gott ist Gott. Und Dinge bleiben mystisch in dem Sinne, dass wir sie nicht ganz durchblicken. Aber glauben wir daran? Glaubst du daran, dass da mehr ist? Weil wenn ja, dann habt diese Ehrfurcht vor dem Abendmahl, dass da etwas Besonderes liegt, ein heiliger Moment, in Raum und Zeit, wo ich Gemeinschaft mit Jesus an seinem Tisch und mit meinen Geschwistern habe und eine große Freude, dass ich konkret Anteil habe an diesem Rettungsplan von Gott und an der Erneuerung, die in mir durch den Heiligen Geist weiter und weiter vorangetrieben wird. Und dass ich Ja sagen kann dazu, öffentlich und in die geistliche Dimension sagen kann, was immer auch ihr mir für Lügen einflößt, ich gehöre in diese Familie und das ist mein Vater. Ich lade euch also heute dazu ein, bis zum nächsten Mal, wenn ihr Abendmahl feiert, macht euch Gedanken, bereitet euch vor. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnert euch dran, wie er mir, so ich dir. Ich verkündige sein Reich und seine Herrlichkeit und lebe, wie er es will, weil es kein besseres Leben gibt, zu seiner Ehre. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.